Ja, der Herbert hat Nerven, ja. Der macht hier so ein, kündigt jetzt so ein Event an. Setzt mich natürlich enorm unter Zugzwang. Ja, was soll ich mich selbst vorstellen? Ich bin IG Metall, vielleicht gelernter Schlosser und Schmied bin ich. Bin jetzt schon seit vielen Jahren als Arzt tätig. Aber das ist heute Abend weniger relevant als meine doch schon etwas längere Tätigkeit im Rahmen von sozialen Bewegungen. Last not least Ökologiebewegung und da vor allem die Auseinandersetzung mit Atomkraftwerken. Heute feiert ja das ABC Geburtstag, habe ich mir sagen lassen. Geschenke gibt es im Anschluss an meinen kleinen Vortrag später dann. 20 Jahre, das ist ja im Vergleich zu der Initiative, wo ich herkomme, der AKU Wiesbaden, da seid ihr ja junge Hüpfer, wir sind 40 Jahre alt. Das konnte ich mir jetzt nicht ersparen. Aber man sieht ja auch so ein bisschen an dem Altersquerschnitt heute Abend, also ich bin es immer so ein bisschen, es fährt mir immer so ein bisschen in meine auch gereiften Knochen, wenn der Jochen Stey eher den Altersquerschnitt senkt. Ja, also das gibt mir dann schon so ein bisschen zu bedenken. Vorschlag, dass ich ein paar Worte sagen soll, ich will es nicht so lang machen, ja, wurde gesagt, die letzten 20 Jahre, ich habe gesagt, nee, also die Anti-AKW-Bewegung ist einfach älter und wenn man nochmal so ein bisschen ein Schlaglicht werfen will und mehr als ein Schlaglicht kann es nicht sein, 10 Minuten, 15 Minuten soll ich was sagen, dann muss man schon sagen, das ging in den 50er Jahren los und nicht irgendwie mit den großen Demonstrationen Wiel 74, 75, sondern in 50er Jahren sollte tatsächlich, und die meisten von euch wissen das ja, die BRD überzogen werden mit Hunderten von Atomkraftwerken. Hunderte. Ja, das ist dann nach ein paar Überlegungen, nachdem dieser Hype, diese Technikgläubigkeit, die damals war, ist das wieder in der Versenkung verschwunden ein bisschen. Also damals das Bundesministerium für Atomanlagen, ein gewisser Franz Josef Strauß hat dem vorgestanden, 1955 gegründet. 1956 kam dann die Deutsche Atomkommission dazu. Also wenn wir hier vor allem Fokus haben, Anti-AKW-Bewegung, dann muss man schon sagen, damals assoziierte sich so der Beginn der Auseinandersetzung vor allem mit den Leuten, die damals auch gegen Atomwaffen was gemacht haben. Also die Wurzeln der Anti-AKW-Bewegung liegen eindeutig auch zusammen mit den Leuten, die gegen Wiederbewaffnung, gegen Bundeswehr, gegen Aufrüstung, gegen Atomraketen protestiert haben. Und lange Zeit ging das ja auch parallel. Hat sich erst später so ein bisschen eigenständig entwickelt und letztendlich dann auch die Friedensbewegung, ich würde mal sagen, irgendwann auch überholt im öffentlichen Bild. Ich habe vorhin schon gesagt, also ich gedenke mal ein paar persönliche Eindrücke zu sagen, wie kommt man denn überhaupt dazu, zu so einer Bewegung da mitzumachen? Da geht es ja nicht nur irgendwie, dass man sagt, Menschenskinder, da strahlt irgendwas, Atomkraftwerk, gefährlich, ja. Strahlung verändert die Zellen und diese ganzen biologischen, medizinischen Gründe, das natürlich auch. Aber ich glaube, es sind heute Abend auch viele Leute da, die sind zur Anti-AKW-Bewegung gestoßen, weil das eine gewisse, als soziale Bewegung eine gewisse Attraktivität hatte. Da ging es also nicht nur um den eigentlichen Kerninhalt der Auseinandersetzung mit Atomkraft, sondern es ging auch darum, dass vor allem in den 70er Jahren oder auch in den 80er Jahren sehr viele Leute gesagt haben, Menschenskinder, das ist ein Hebel, um hier in der Gesellschaft, um in der politischen Landschaft, in der politischen Kultur was in Bewegung zu setzen und um vielleicht ein bisschen diese Republik ein bisschen anzukratzen. Das ging ja damals so weit, vor allem die K-Gruppen haben das vertreten, die es damals noch gab, den KBW und was weiß ich, was es da alles gab. Die haben ja damals gedacht, wenn wir das Atomprogramm zu Fall bringen, dann kippt die Republik. Das war wirklich eine gängige Aussage. Das ging bis weit rein an die linksradikalen Kreise, die Meinung, wenn wir es schaffen, das Atomprogramm zu verhindern und die AKWs zu verhindern, dann sägen wir ein elementares Bein dieser gegenwärtigen Staatsform ab und dann kippt der ganze Staat. Ja, der kippte natürlich nicht, so heftig man auch sägte, ob das jetzt politisch gesägt war oder materiell an irgendeiner Strebe. Aber auch auf der Gegenseite war es durchaus so, dass die Selbstorganisierung von Bürgern und Bürgerinnen natürlich eine Wahnsinnsangst hervorrief. Denn das war was Neues, also diese normale Form, dass Leute einfach das duldend hinnehmen, was von oben aufoktroyiert wurde. Das war spätestens vorbei, seit die Bauern, die Winzer und die Bevölkerung in Wiel den Bauplatz besetzte. Und das löste doch ganz erhebliche Irritationen auf der Gegenseite aus. Und ich will mal eins zitieren. Damals Offizielle Politik und Medien reagierten auf die Aktion in Wiel, 75 war das, als der Bauplatz besetzt wurde, äußerst irritiert und verunsichert. Ministerpräsident Filbinger apostrophierte das Schlimmste. Wenn es Schule macht, also Zitat Filbinger, wenn es Schule macht, dass bei jedem größeren Projekt irgendwelche ideologischen oder andere Interessenten sich mit mittelbarer oder unmittelbarer Gewalt widersetzen, dann würde dieses Land unregierbar. Gar Schreckliches zeichnete sich ab. Zumal nicht nur die Aktion der Initiativen nach außen neu und unberechenbar daherkamen, auch die inneren Strukturen beängstigten die Medienorgane und ließen zum Beispiel die FAZ erschaudern. Zitat FAZ. Hier wird so wenig wie möglich sortiert und reglementiert. Bei den oft leidenschaftlichen Meinungsverschiedenheiten sucht man lediglich das unvermeidbare Maß an Übereinstimmungen. Das geschieht vielfach mit erstaunlicher Disziplin. Dennoch haftet diesen Bürgerinitiativen etwas Anarchistisches an. Nicht zufällig entziehen sie sich vollständig den Parteien. Also das ist 1975 geschrieben worden. Das änderte sich natürlich rapide, als das passierte, was man uns immer an den Kopf warf. Entweder geht doch nach drüben, das war das eine, was man uns an den Kopf warf. Oder man sagte, mach doch mal eine Partei. Und es gab meiner Meinung nach schrecklicherweise die Leute, die haben das dann ernst genommen und haben eine Partei aufgemacht. Die Ergebnisse sind ja zum Teil bekannt. Ja. Wenn man also anguckt, wie sich das weiterentwickelte, dass also 78, 80 Gorleben, Republik Freies Wendland und zeitgleich die Grünen gegründet wurde. 85, 87 kam dann Joschka Fischer, wir kennen uns, wir mögen uns nicht, kam dann als erster Umweltminister ins hessische Parlament. Kann man dann eine Parallelität dieser Entwicklung feststellen? Also auf der einen Seite eine ganz starke außerparlamentarische Kraft in der BRD, die mit Sicherheit die politische Kultur in diesem Land in meinen Augen höchst positiv verändert hat. Also diese autoritäre Anwandlung zu sagen, irgendein Parlament beschließt was oder die Ökonomie beschließt was, das Parlament zieht nach und dann wird dem gefolgt. Das war ja nun mal endgültig vorbei nach Wiel und nach der Freien Republik Wendland. Ja, das ist rum. Dazu kam 81 Wackersdorf. Wackersdorf, ihr erinnert euch, das Projekt wurde dann irgendwann eingestellt. 89 war das Projekt zu Ende. 50.000 Menschen in München. Es gab am Bauplatz, wir waren oft da, damals noch Startbahn Westbewegung vom Frankfurter Flughafen, da waren wir immer mit ganzen größeren, sehr gefürchteten Delegationen dann vor Ort. Wir waren sehr, sehr willkommen geheißen worden, wir wohnten da immer in so einem Bauernhof. War sehr nett. Auf jeden Fall war auch die Auseinandersetzung in Wackersdorf natürlich ähnlich wie schon Jahre zuvor, die schweren Demonstrationen in Brockdorf und Grohnde, etwas, was auf der anderen Seite schon die Frage auslöste, wie gehen wir in Zukunft mit so einer sozialen Bewegung um? Und dann entwickeln sich, wie gesagt, Parallelstränge. Auf der einen Seite der parlamentarische Auseinandersetzung mit den Grünen. Ihr erinnert euch wahrscheinlich an die anfangs noch vorhandenen Fundamentalos, Spaltung, Realos und irgendwann waren dann nur noch die Realos da, weitgehend, auch wenn heute immer noch von einem Fundamentalflügel geredet wird, den ich eigentlich nicht mehr sehe. Das heißt, auch da gab es einen Anpassungsprozess und immer wieder so das Bestreben, Teile der außerparlamentarischen Ökologiebewegung zu reintegrieren über diese Wahlen und auch so ein bisschen wieder gefügig zu machen, Angebote zu machen. Also der reintegrierbare Teil, der bekam ganz reale Angebote doch mitzumachen an der Gestaltung der jeweiligen Auseinandersetzung, die parlamentarisch sich parallel vollzog zu dem, was außerparlamentarisch zum Beispiel Castor-Blockaden oder auch Schottern sich vollzog, das parlamentarisch wieder einzubiegen. Ja, die größte parlamentarische Versuch, das wieder zu reintegrieren, war natürlich der Atomkonsens im Jahre 2000. Damals war Trittin Umweltminister und es gab eine zum Beispiel das Angebot, worüber sich das Deutsche Atomforum total begeistert gezeigt hat, dass an jedem AKW-Standort Zwischenlager eingerichtet werden können. Also das heißt, sie hatten damals das wahnsinnige Problem, wohin mit dem Müll schon damals. Die Kastoren konnten letztendlich nicht irgendwo einfach in der Landschaft stehen, sondern mussten irgendwo zwischengelagert werden. Und Trittin, der damalige grüne Umweltminister, verhandelte also die Möglichkeit, an den AKWs Zwischenlager einzurichten. Wir haben in Biblis 102, haben wir, glaube ich, da stehen. Gorleben ist bekannt, also ist jetzt kein AKW-Standort, sondern ja, Versuchsendlagerstandort. Neckar-Westheim stehen welche, überall an den ganzen AKWs stehen welche. Das ist damals ausgehandelt worden unter Rot-Grün in dem berühmten Atomkonsens. Das Ergebnis ist bekannt. Also es gab immer wieder ein Ringen darum, wer setzt sich durch, außerparlamentarisch das möglichst schnelle Abschalten oder das sofortige Beenden der AKW-Laufzeiten und parlamentarisch immer eine mehr oder weniger flexible Umgestaltung dieses außerparlamentarischen Drucks in faule Kompromisse. So ist es in meinen Augen gewesen. Ja. Bekannt sind natürlich die herben Einschnitte 86 Tschernobyl. Später Fukushima im März 2011, die jeweils auf ziemlich schreckliche Art und Weise der Anti-AKW-Bewegung natürlich fürchterlichen Auftrieb gegeben hat und auch das gekippt haben, was Merkel vorhatte, nämlich diese Laufzeitverlängerung, die war dann natürlich im Juni 2011 zu Ende und es gab diesen Atomausstieg, so wurde das genannt, der natürlich auch in unseren, in den Augen von hier, ob das jetzt ABC ist oder der AKW Wiesbaden oder die größten Teile der aktiven Anti-AKW-Bewegung, oberfauler Kompromiss war. Ein Ausstieg, wo 8 AKWs abgeschaltet werden, einige Zeit später noch eins, ja, und wo aber noch 8 am Netz sind, die bis 22 laufen sollen, das ist natürlich kein Ausstieg. Und genauso wie das uns noch unter den Nägeln brennt, ist natürlich jetzt vorrangig das Thema, was passiert denn eigentlich, wenn abgeschaltet ist oder ausgeschaltet ist? Wo kommt der Müll hin? Ja, und der schöne, etwas lamoyante Vortrag eines AKW-Blocks eben vor mir, der macht das natürlich klar. Die Perspektive, irgendwann mit Strahlen Geschirr zu essen oder Messer und Gabel zu verwenden, wo dann freigemessener Atommüll vielleicht in unserem Alltag uns wieder begegnet, das ist keine angenehme Perspektive. Also will sagen, die Auseinandersetzung läuft weiter, auch wenn so ein Ding abgeschaltet ist, an der Frage, was passiert denn eigentlich mit den Hinterlassenschaften. Das heißt, die Menschen, die hier heute Abend sitzen, wir werden noch viel zu tun haben, wenngleich unschwer festzustellen ist, dass die öffentliche Wahrnehmung der AKW-Frage oder der Laufzeiten natürlich, und das ist ein sehr geschickter Schachzug gewesen, durch diese sogenannte Abschaltung oder Ausstiegsgeschichte von Merkel einen unheimlichen Einschnitt in der öffentlichen Wahrnehmung gegeben hat. Also es wird euch nicht anders gehen, wenn wir irgendwo die Auseinandersetzung suchen über das Thema Atomkraft. Mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt ja ein bundesdeutsches Schlaglicht geworfen habe und allein wenn man nach Frankreich geht und sieht, dass da 3/4 des Stroms noch mit Kernenergie erzeugt wird oder ins andere näher gelegene Ausland, wo die Bedingungen wieder anders sind, in Richtung Osten zum Beispiel, dann haben wir ja hier noch gute Verhältnisse, für die allerdings wir auch gesorgt haben. Das heißt aber, in der öffentlichen Wahrnehmung ist das Thema Atomkraft lang nicht mehr so im Fokus, wie es noch vor 10 Jahren war. Und das liegt natürlich daran, dass sehr viele Leute sagen, die das nur auf dem Display betrachten, sehr vordergründig, nur die Oberfläche, dass sie sagen, was wollt ihr denn? Das Thema ist doch gelutscht, es wird doch abgeschaltet, ist doch rum. Nee, sagen wir, und da sind wir, glaube ich, hier in diesem Raum einer Meinung, ist es nämlich gar nicht rum. Die Sache geht nicht nur weiter, solange atomarer Brennstoff noch in Deutschland produziert wird und exportiert wird. Die Sache geht auch weiter, solange noch logistische Teile geliefert werden, solange überhaupt noch die Propagandamaschine in der Richtung läuft, dass Atomenergie nicht grundsätzlich wirklich komplett in Frage gestellt wird. Die Sache läuft im Ausland weiter und sie läuft vor allem weiter an der Frage, was passiert mit den Hinterlassenschaften, was passiert mit dem Müll. Und da sagen wir natürlich, und dann komme ich zum Ende von meinem kleinen Intro, wie das so schön heißt, wir sagen natürlich ganz klar, man muss sich Gedanken machen, was passiert mit dem Müll, aber so richtig äußern oder so richtig einsteigen, das werden wir nicht tun, in die Diskussion einsteigen, ohne dass wir immer sagen, sofortige Abschaltung der letzten verbliebenen laufenden Atomkraftwerke. Und wir sind auch nicht bereit, an irgendwelchen faulen Integrationsverfahren mitzumachen. Ja? Denn die sogenannte Endlagerkonferenz, die in Berlin getagt hat, das ist natürlich allein der Begriff Endlager, ist ja auch immer mit Anführungszeichen zu verstehen, ist ja eine Art Orwellsche Wortschöpfung, etwas, was Millionen Jahre gelagert werden muss, das kann man kaum als Endlager bezeichnen, sondern es ist eine hochbrisante Geschichte, die nie endgültig ist, sondern immer wieder neu überdacht werden muss. Aber eine Kommission, die eingerichtet wird, Mit dem Hintergrund, man hätte von Anfang an vor, den gesellschaftlichen Konflikt auf möglichst viele Füße zu stellen oder nicht nur parlamentarisch oder wissenschaftlich zu regeln, sondern man wolle von Anfang an, und das haben ja zumindest die vier beteiligten Parteien, also alle außer der Linken, haben bei diesem Entschluss mitgemacht, diese Kommission breit gesellschaftlich aufzustellen. Und es gab ja auch ein Angebot gegenüber der Anti-AKW-Bewegung, da doch mitzugestalten, mit reinzugehen in den Prozess. Wo ist denn ein geeignetes Endlager in der Bundesrepublik? Da haben wir uns aus gutem Grund verweigert, also bis auf den BUND und die Deutsche Umwelthilfe, die haben sich leider da an Land ziehen lassen und werden jetzt auch als Feigenblatt benutzt, dahingehend argumentativ, dass ja Initiativen beteiligt gewesen wären bei diesem Vorschlag. Da sagen wir ganz klar, das sind integrative Verfahren, die ganz klar das Ziel haben, einen noch laufenden eine kritische Auseinandersetzung mit der Lagerproblematik von vornherein weg aus dem außerparlamentarischen Bereich, also ich sage jetzt mal Blockaden von Kastoren wie in Gorleben, vielleicht ja bald auch hier, was wir gerade diskutieren, weil die Kastoren ja auch jetzt verteilt werden sollen quer über die Republik, auf eine kanalisierte Ebene zu verschieben, wo man innerhalb von einer Kommission natürlich ganz anders diskutiert, als wenn der Protest auf der Straße abläuft. Das heißt, seit vielen Jahren gibt es ja den Versuch, soziale Bewegungen und die Konflikte, die über die Straße ausgetragen werden, mit direkten Aktionen und Protest und Widerstand, in irgendeiner Form zu kanalisieren, nachdem man gemerkt hat, in den 70er, 80er Jahren eine reine militärisch-polizeiliche Zerschlagung weckt oft noch mehr Widerstandspotenzial. Sagt man ja nicht nur seit Flughafenerweiterung Frankfurt, wir bieten ein Mediationsverfahren an, Stuttgart 21, hier in starker räumlicher Nähe, die Schlichtung mit Geißler. Also man versucht, den Protest von der Straße wegzuziehen in einen geschlossenen Raum, in eine andere Atmosphäre. Nur noch die Eliten der Bewegung werden dann sozusagen beteiligt. Der Rest soll bitte warten, am besten noch mit dem Protestmoratorium, dass man doch den Protest so lange unterbrechen möge, wie man in einer Kommission über die Perspektive gemeinsam verhandelt. Also immer ein dialogisierendes Verfahren. All diese Verfahren und diese Angebote gibt es natürlich, weil man genau das nicht will, was wir heute Abend hier feiern, nämlich 20 Jahre jetzt hier in diesem Zusammenhang, Protest und Widerstand auf der Straße, der ja immer damit verbunden ist, dass auch die Menschen, die da protestieren, eben nichts wegdelegieren. Sie delegieren ihre Interessen weder weg an irgendeine grüne Partei, die das dann entsprechend parlamentarisch verwurstet, oder sie delegieren es auch nicht weg an irgendwelche Eliten, die dann in einem geschlossenen Raum in einem Dialog- oder Mediationsverfahren oder in einer Kommission irgendwas diskutieren und über Perspektiven sich unterhalten, in einem Prozess, der eigentlich in der Auseinandersetzung die gesamte Gesellschaft betrifft. Sondern wenn hier das ABC heute 20 Jahre Geburtstag feiert, heißt das, wir stehen hier für gemeinsame Aktionen auf der Straße, unter unserer Kontrolle, unter unserem Einfluss, und wir machen dabei Lernprozesse. Wir lernen zwischenmenschliches gemeinsames Agieren gegen nach wie vor intransparente und autoritäre Regierungsformen. Und wenn wir also heute 20 Jahre Geburtstag AKW feiern, dann kann ich nur dazu gratulieren und ich hoffe, die nächsten 20 Jahre werden genauso selbstbestimmt, aktiv und widerständig. Ich danke euch.